Sehr geehrte Damen und Herren, heute aus unser Istanbuler Studios mit Herrn Mehmet Yıldırım. Wir werden heute die Themen behandeln, die Evolutionstheorie und wie entstand das Universum, beziehungsweise wie sollte sich ein wahrer Muslim in der Gesellschaft verhalten. Ja, ich gebe das Wort an Herrn Yıldırım, bitteschön.
Ja, danke schön. Also bis vor 100 Jahren glaubt man ja, dass das Universum ein statisches Weltbild hatte, also dass es sich nie ausgedehnt hatte, sondern immer statisch blieb. Und bis zu dem Hubble-Teleskop wurde dann entdeckt, dass das Universum sich eigentlich doch ausdehnt, also nicht statisch geblieben ist. Und das hat das Weltbild der Materialisten total zerstört, denn sie glaubten, dass halt Materie schon immer existiert hatte und immer existieren werde. Ne? Und durch diesen Entdeckungen wurde dann festgestellt, dass das eigentlich totaler Schwachsinn ist. Denn wenn man das zurückverfolgen würde, dass, wenn es sich das Universum ausdehnt und zurückverfolgen würde, dann würde das zu einem Punkt führen, also zu einem Nichts. Und da sehen wir die Big Bang-Theorie, dass alles aus einem Nichts entstanden ist und dass das ganze Universum, das ganze Sonnensystem und die ganzen Planeten aus einem Nichts entstanden ist. Also da sehen wir, dass ein Schöpfer das alles erschaffen haben muss. Und das hat das Weltbild der Materialisten total zerstört. Der Materialismus, wie wir wissen, ist ja die Grundlage für den Darwinismus. Denn der Darwinismus behauptet ja auch, dass alles also aus einem Nichts entstanden ist und von einer einzigen Zelle sich weiterentwickelt hat und fortgeführt hat zu einem komplexen Lebewesen, wie ein Mensch sich aus Nichts mit Zufällen, aus Zufällen entstanden ist. Was natürlich ganz mit der Logik der Menschen widerspricht. Sowas ist natürlich nicht, auch wissenschaftlich nicht belegbar und auch nicht mit der Logik zu erklären. Im Koran wird darauf hingewiesen, ich nehme Zuflucht zu Allah, beim verfluchten Satan, aber nur die Wissenden unter seinen Dienern fürchten Allah. Allah ist fürwahr mächtig, verzeihen. Also nur die Wissenden können nur den Allah sehen und fürchten, denn Wissen ist ja, wie wir wissen, Paläontologie ist zum Beispiel eine Wissenschaft. Wir schauen, wenn wir die Paläontologie uns untersuchen, sehen wir die Fossilien und sehen, dass die Lebewesen sich nie entwickelt haben. Auch vor Millionen Jahren waren die Lebewesen wie heute damals gleich. Also sie haben ihre Form immer gleich gehalten. Heutzutage haben wir ca. 400 Millionen Fossilien ausgegraben und wir sehen bei allen, dass sich keine Evolution stattgefunden hat. Auch Wissen ist Genetik. Also wenn wir die DNA untersuchen, sehen wir, die Evolutionisten behaupten ja, dass die DNA aus nichts durch Mutationen zu einem komplexen Molekül entstanden ist. Wobei wir wissen ja durch wissenschaftliche Untersuchungen, dass die Mutationen keine positive Wirkung haben. Also sie können nur die vorhandene Information entweder verändern oder halt kaputt machen. Also etwas Neues, eine neue Information hinzufügen können sie nicht. Und da sehen wir dann auch wieder wissenschaftlich, dass die DNA durch Mutationen, also durch zufällige Mutationen nicht entstanden sein kann. Es muss erschaffen sein.
Ja.
Auch Mikrobiologie, das ist ja auch eine Wissenschaft. Wenn wir da untersuchen, sehen wir halt die Proteine und wir wissen, wenn wir die Proteine genau untersuchen, sehen wir, dass die Proteine nicht allein entstehen können. Also für ein Protein ist ein weiteres, schon vorhandenes Protein nötig.
Ja, es muss ein vorhandenes
Protein sein. Also muss das erste Protein schon erschaffen sein, das widerlegt schon allein die Evolutionstheorie. Das zeigt uns, dass es einen Schöpfer geben muss und wir sagen Allah, wir können auch Gott sagen, aber hauptsächlich wird das Wichtige ist, dass es einen Schöpfer gibt und nicht, dass nicht alles aus Zufall entstanden ist. Das ist das Wichtigste. Und das widerlegt alles den Darwinismus, den Materialismus und zeigt uns, dass Allah existiert. Somit können wir durch Wissenschaft die Existenz Allahs sehen, durch Gottes sehen.
Also wenn wir das letzte Jahrhundert anschauen, beziehungsweise die Wissenschaft damals, hat gedacht, also die angebliche Wissenschaft von damals hat gedacht, dass das Universum in einer statischen Form ist und sich nicht expandiert. Und das hat natürlich in die Karten gespielt von der Evolutionstheorie, weil die auch gesagt haben, das entstand aus dem Zufall entstand das Leben und da ist kein Mechanismus hat da stattgefunden, wo man sagen kann, es ist von einem Erschaffer. Dazu möchte ich eine Aussage von Douglas Fuchuma lesen. Er sagt selber, ein bekennender Evolutionist, der das selber erkannt hat, entweder tauchten Organismen völlig entwickelt auf der Erde auf oder nicht. Wenn nicht, müssen sie sich durch irgendeinen Modifikationsprozess aus vorher vorhandenen gewesenen Arten entwickelt haben. Wenn sie aber in völlig entwickeltem Zustand aufgetaucht sind, dann müssen sie in der Tat von irgendeiner omnipotenten Intelligenz geschaffen worden sein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Wissenschaft anschauen, sei es jetzt Biologie, Mikrobiologie, Gentechnik, dann sehen wir, dass in jedem Bereich bestimmte Mechanismen stattfinden müssen, damit ein Organismus entstehen kann. Also wir haben ja gerade gesagt, dass der kleinste Baustein, Protein, dass ein Protein vorhanden sein muss, damit andere Proteine sich entwickeln können. Wenn man jetzt die Proteinsynthese anschaut, dann ist das auch ein sehr komplexes Mechanismus und da müssen bestimmte Prozesse exakt ausgeführt werden. Also das heißt, wenn da ein Teilprozess falsch sein würde, würde sich das nicht entwickeln. Und damals war es aber so, wenn man mal jetzt überlegt, die Wissenschaft von damals, die Ausstattung der Wissenschaft war sehr zurückentwickelt. Die hatten kein Elektronenmikroskop, die hatten kein Atomrastermikroskop, also die waren sehr schlecht ausgestattet. Und mit dieser Ausstattung haben die irgendwelche Aussagen gemacht, die wissenschaftlich nicht belegbar waren. Beziehungsweise die moderne Wissenschaft widerlegt das in jeder Hinsicht. Aber leider ist es immer noch so, dass aus ideologischer Natur diese Theorie immer noch so dargestellt wird, als ob das eine wahre wissenschaftliche Theorie ist, obwohl die moderne Wissenschaft in mehreren Bereichen das widerlegt hat. Sei es jetzt zum Beispiel bei den Fossilbefunden. Man hat zum Beispiel in der Zeit, um die Theorie zu beweisen, hat man irgendwelche Fossilien gezeigt, die auch zusammenmontiert waren teilweise, sprich Piltdown-Man, haben die als Beweis dargestellt. Und nachher, wo man das dann genau angeschaut hat, hat man gesehen, okay, das ist kein Beweis. Und die anderen Beweise, angeblichen Beweise, die dann aufgezeigt worden sind, wie Nebraska Man, das dann, wo man nachher entdeckt hat, dass das noch nicht mal ein Zahn, also die haben einen Zahn gefunden in Kanada und daraus ableitend haben die eine ganze Familie gezeichnet. Und nachher hat man festgestellt, okay, das ist noch nicht mal ein Zahn von einem Menschen, sondern von einem Wildschwein. Es gibt sehr viele Beweise, die gegen die Evolutionstheorie widersprechen. Also wenn wir zum Beispiel die Erdsedimente anschauen, wir haben zurzeit ungefähr über 350 Millionen Fossilien, die zeigen, dass das Leben in einer exakten, in einer vollwertigen Version vorhanden war. Und dass es keine Übergänge zu einem anderen Spezies gab. Also wenn es Übergänge gegeben hätte, und laut der Evolutionstheorie ist das so, dass das eben mehrere Millionen Jahre gedauert hat, dann müssten die Übergänge sehr stark vorhanden sein. Aber wir haben keine Übergänge, im Gegenteil. Und jetzt die Frage, warum wird diese Theorie immer noch erzählt? Ja, das hat einen einfachen Grund. Es ist eher ideologisch, es ist eher eine Religion. Das haben die alten Ägypter auch erzählt, die alten, also das ist eine Pagan-Religion. Und man müsste jetzt den Evolutionisten eigentlich drei Fragen stellen, die sie eigentlich beantworten sollten im Laufe der Zeit, die sie teilweise auch nicht beantworten können. Also erstens, wie entstand das Leben auf der Erde? Das wird eben durch verschiedene Theorien erzählt. Da gibt es eben diese schwarzen Raucher-Theorie, dann sagt man, ist es aus der Ursuppe entstanden, etc. Aber all die Sachen fördern nicht bzw. bringen kein Leben hervor. Man hat lange Jahre Versuche gemacht, die Miller-Experimente zum Beispiel, um zu zeigen, dass es Evolution gegeben hat. Aber all diese Versuche haben auch gezeigt, dass es keine evolutionären Prozesse gegeben hat. Es wurde ja gerade angesprochen, dass Mutation kein Leben hervorbringt. Also man muss sich ja vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Reihenhaus mit Kanonen beschießen würde, ja, dann wird daraus keine Villen entstehen. Und die Mutation hat also eine zerstörerische Wirkung. Aus der zerstörerischen Wirkung entsteht kein Leben. Also die DNA wird somit zerstört und es kommen unvollkommene, teilfunktionierende Mechanismen raus. Und wir sehen, dass jeder Mechanismus eine bestimmte Planung, eine bestimmte Exaktheit haben muss und unter diesen Bedingungen ist möglich, dass eben ein Leben entstehen kann. Und wenn wir die Mechanismen genau anschauen, dann sehen wir, okay, andere sagen dazu omnipotentes Wesen, muss dahinter stecken, ein intelligenter, omnipotentes Wesen. Wir sagen dazu, es war der Erschaffer, es war Allah oder für manche auch Gott, der das alles aus dem Nichts erschaffen hat. Im Koran wird gesagt, wir haben alles aus dem Nichts erschaffen. Und wenn wir zum Beispiel die Sedimente anschauen von der Präkambriumzeit zum Kambriumzeit, dann sehen wir, dass die komplexen Lebewesen in der Kambriumzeitalter auf einmal entstanden. Also da gibt es keine Übergänge, also das ist ein sehr scharfer Schnitt zum Kambriumzeitalter. Also da sagt ja Darwin schon indirekt, das ist nicht möglich. Darwin sagt ja auch, ich habe Riesenprobleme damit, das Auge zu erklären. Ja. Also wenn man zum Beispiel, egal welches Organ man nimmt, die Evolutionstheorie-Verteidiger, die haben eine Liste rausgebracht mit 150 verschiedenen Körperteilen, wo sie gesagt haben, das ist ja entstand durch evolutionäre Prozesse oder das ist nicht notwendig. Und da haben die unter anderem haben die gesagt, ja, die Weisheitszähne, also wir entwickeln uns weiter, deswegen brauchen wir die Weisheitszähne nicht, wurde gesagt. Und es wurde damals viele Weisheitszähne rausoperiert. Und dabei hatte das damit nichts zu tun gehabt, sondern das hat was mit den Essgewohnheiten des Menschen zu tun. Also früher hat man eben ein bisschen härtere Sachen gegessen, beziehungsweise nicht so viel Soft-Sachen wie heute, wie Fastfood. Und dementsprechend hat sich der Kieferform an das Essen gewöhnt und sich sozusagen deformiert. Aber es findet kein evolutionärer Prozess. Damit ein evolutionärer Prozess stattfinden kann, angenommen, muss ein Mehrinformation in die DNA eingefügt werden. Und diese Mehrinformation wird ja in keiner Form in die DNA eingefügt, sondern die Informationen werden beschädigt. Und daraus entstehen dann, wir kennen ja die Ergebnisse der Mutation.
Genau. Und zu dem Thema Übergangsformen gibt auch Darwin selbst zu, ne, dass er also bis jetzt noch keine Übergangsformen gefunden worden sind, sondern erst in der Hoffnung, dass später noch welche gefunden werden. Er sagt dazu zum Beispiel, falls meine Theorie richtig ist, also falls Evolutionstheorie richtig sein sollte, haben sicherlich zahllose Übergangsarten existiert, welche alle Arten der gleichen Gattung eng miteinander verbanden. Also er erwartet, dass zahllose, also eigentlich mehr Übergangsformen als also die ganze gibt. Es gibt ja 400 Millionen, circa 350 Millionen.
Oder weit mehr.
Also ja, genau. Bis jetzt wurden so viel ausgegraben. Und zeigen alle, dass es keine Evolution gab. Und eigentlich müsste nach Darwins Aussage die Anzahl der Übergangsarten ein Vielfaches davon sein. Also wenn es zum Beispiel 350 Millionen gibt, muss es davon 100 mal 350 Millionen Übergangsarten geben.
Also weit mehr
müsste viel mehr. Und es gibt keine einzige, also es ist sehr wichtig, keine einzige Übergangsform.
Und das ist ja das Interessante, dass wenn man jetzt ein Übergangsform, also die haben ja erzählt, Archaeopteryx zum Beispiel, wurde als Beispiel gebracht. Aber wenn man, dann hat man weiteres Fossile von Archaeopteryx gefunden und man hat festgestellt, okay, Archaeopteryx ist eine Vogelart. Es hat ein Brustbein, was man Sternum nennt, was für Fliegen wesentlich wichtig ist. Auch andere Sachen, es ist ein Warmblüter, Gefieder etc. Also man hat versucht, verschiedene Tiere, die im Laufe der Zeit ausgestorben sind, hat man versucht, als Zwischenform darzustellen. Aber bei der genauen Analyse hat man festgestellt, okay, das sind keine Übergangsformen, sondern das sind vollkommene Lebewesen. Das ist ja das Interessante. Also wenn die jetzt einen Beweis bringen könnten, dann könnte man darüber das anschauen, analysieren. Aber da ist kein Beweis. Im Gegenteil, wir sehen, all die Beweise, die gebracht worden sind bis jetzt, sind irgendwelche Fake-Beweise oder man erzählt irgendeine Information, man versucht das als Zwischenübergangsform darzustellen. Also es gibt auch zum Beispiel sehr viele Tiere, die in der Vergangenheit, zum Beispiel bei den Affen ist das so, dass viele von denen ausgestorben sind. Man hat zum Beispiel die Schädel von verschiedenen Gattungen genommen, von klein bis zum groß, hat das in einer Linie aufgezeichnet, davon ein paar Fotos gemacht und gesagt, okay, das war die Entwicklung. Aber jetzt, das ist kein evolutionärer Prozess, wenn man von verschiedenen Affengattungen die Schädel nimmt und nach Größe das ordnet und dann sagt, okay, das ist jetzt die Evolution. Man hat auch zum Beispiel, das kam in verschiedenen Zeitschriften, man hat von einem Schädel, haben drei verschiedene Zeitschriften drei verschiedene Gesichter gezeichnet. Also abgesehen davon, man kann die Weichteile eigentlich vom Schädel nicht so ableiten und das dementsprechend zeichnen. Also es gibt wirklich Bereiche, eben, wo in dieser Bereichen eben ästhetisch kunstvoll mit Fantasie irgendwelche Gebilden gemacht werden, irgendwelche Gesichter gemalt werden. Und das hat jetzt mit der genauen Wissenschaft nichts zu tun. Also wenn man objektiv ist und das genau anschaut, dann sieht man, dass das alles auf Gesetzmäßigkeiten beruht und dass außerhalb dieser Gesetzmäßigkeiten nichts passieren kann. Also es wirkt nur zerstörerisch. Und wie gesagt, ich hatte ja gesagt, diese Miller-Experimente, die haben gezeigt, eigentlich, man braucht eigentlich jetzt keine neuen Experimente zu machen, weil in allen Bereichen, wo das ist, ist ja nicht nur in einem Bereich, also in Mikrobiologie, in Genetik, in Paläontologie, wurde ja gezeigt, dass die Evolutionstheorie so nicht geben kann. Also kann man dazu sagen, die Wissenschaft von gestern ist ein Irrtum von heute. Also das wäre genauso eine fatale Situation wie wo in der Vergangenheit ein Wissenschaftler gesagt hat, die Erde ist rund und man hat dagegen gesagt, die Erde ist eine Scheibe. Jetzt genauso sieht es auch mit den Evolutionstheoretikern aus, dass sie immer noch dagegen sträuben und die Wahrheit nicht akzeptieren wollen.
Genau. Der Darwinismus wurde ja auch von Anfang an unterstützt, um wegen ideologischen Gründen, wie du schon auch gesagt hast, also wegen dem Atheismus, um den Atheismus zu unterlegen, zu untermauern. Da war der Glaube an Gott, wollten sie halt wegbringen, also wollen sie wegschaffen und deswegen haben sie den Darwinismus so als Wissenschaft gezeigt. Aber wenn man, wie du auch gesagt hast schon, wenn man Wissenschaft objektiv betrachtet, kann man sehen, dass nie eine Evolution stattgefunden hat, dass das alles erschaffen sein muss. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ganz einfache Beispiele gibt, die Fische im Antarktis, wenn ein Mensch da ins Wasser reingeht, wird es gleich erfrieren, da hat es keine Zeit, irgendwie noch sich irgendwie welche Eigenschaften zu entwickeln, dass er dort überleben kann. Ne? Aber die Fische dort haben ein Antifrostprotein in ihrem Blut, damit können sie halt in dem Wasser, in dem eiskalten Wasser überleben. Und dieses Protein müssen sie schon von Anfang an haben. Ne? Also so etwas können sie nicht mit der Zeit mit Mutationen entwickeln. Sie müssen dieses Protein schon von Anfang an haben, damit sie dort überleben können. Solche einfache Beispiele sehen wir überall auf der Welt, Milliarden von Beispielen. Und dies zeigt alles, dass Evolution nie stattgefunden haben kann und dass alle Lebewesen von Anfang an ihre ganzen Eigenschaften, sei es mit den Nervenzellen, sei es ihr Herz, Gehirn, alles schon perfekt vorhanden sein muss und alles perfekt funktionieren muss, dass sie überhaupt überleben können. Also sie haben noch keine Millionen von Jahre Zeit, um irgendwie mit Mutationen sich irgendwas anzuschaffen. Wobei auch Mutationen schon, wie gesagt, keine neuen Informationen, keine neuen Eigenschaften hervorbringen kann. Sie können nur die vorhandene Information zerstören. Also irgendwie entwirbelt, es ist wie ein Tornado.
Ja, also dazu möchte ich eine Aussage von Ranganathan sagen. Der hat diese Aussage, The Banner of Truth, Trust 1988, Seite 7, das können die gerne nachschauen, die Zuschauer, er sagt, erstens treten echte Mutationen in der Natur nur sehr selten auf. Zweitens sind die meisten Mutationen sehr schädlich, weil sie zufällig erfolgen, anstatt eine planvolle Veränderung in der Genstruktur durchzuführen. Jede zufällige Veränderung eines Systems mit komplexer Ordnung wird dieses System zum Schlechteren hin verändern und nicht zum Besseren. Ja? Wenn ein Erdbeben zum Beispiel ein komplexes System wie ein Gebäude erschüttert, so ergibt dies eine zufällige Veränderung in der Gebäudestruktur, die aller Wahrscheinlichkeit nach keine Verbesserung darstellt. Ja, das ist ja jetzt, die Wissenschaftler haben das ja jetzt erkannt, dass wenn man komplexe Systeme zufällig irgendwie verändern möchte, dass da keine positive Entwicklung stattfindet. Abgesehen davon, die Metabolismen von zum Beispiel Kaltblütern und Warmblütern sind komplett unterschiedlich. Ja? Und das sind eben, diese Informationen sind eben eine DNA. Also wie du schon gesagt hast, diese Informationen kann es jetzt nicht im Laufe der Zeit aneignen, weil es ja zusätzliche Informationen nicht einfügen kann. Also es wird Probleme haben, aussterben etc. Das gab es ja auch bei vielen anderen Tieren, die ja ausgestorben sind durch die Bedingungen, die in der Natur sich geändert haben. Und das muss man einfach, man muss einfach die Wahrheit akzeptieren. Die Wahrheit, also es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, generell, die Evolution gibt es nicht, sondern die moderne Wissenschaft und all die Bereiche beweisen. Es gibt natürlich immer noch Leute, die daran glauben, aber die Wissenschaft lehrt die des Besseren. Pierre Grosson sagt dazu, doch die Theorie des Darwinismus fordert noch mehr. Für eine einzige Pflanze, ein einziges Tier, müssten aber tausende günstige, passende Ereignisse eintreten. Also, auch wenn eine zufällige Entwicklung stattfinden würde, würde das nicht auch ausreichen. Es müssen Millionen passende Ereignisse stattfinden und die müssen auch hintereinander funktionieren. Ja, und weiter sagt er, so würden Wunder zur Regel werden. Ereignisse mit unendlich geringer Wahrscheinlichkeit würden ständig eintreten. Es gibt kein Gesetz gegen Tagträumereien, aber die Wissenschaft sollte sich nicht von ihnen verlieren lassen. Ja, die Aussage sagt schon sehr viel.
Genau, also wir haben jetzt ganz grob, also ganz eine Zusammenfassung dargestellt, warum der Darwinismus keine Wissenschaft, sondern aus ideologischen Gründen unterstützte Theorie ist. Also nicht mal eine Theorie, denn eine Theorie muss erstmal mit wissenschaftlichen Belegen unterstützt sein, damit es zu einer Theorie wird. Also ist nur eine Hypothese. Und der eigentliche Grund, haben wir gesagt, sie wollen den Atheismus unterstützen. Und das kommt davon, weil sie den Islam als Fanatismus ansehen. Also wir sehen ja in den Medien immer Bombenanschläge und dann überall auf der Welt sehen wir Bombenanschläge und werden als Islamisten gezeigt. Ja. Wobei ein Muslim, der nach dem Koran lebt, der niemals solche Aktionen, solche Attentate machen darf, denn das, auch wenn er nur an einen Mensch tötet, ist es so, steht im Koran drin, dass er als hätte er die ganze Menschheit getötet. Also sowas ist unmöglich nach dem Koran. Der nach dem Koran lebt, kann sowas nie machen und deswegen sind das, wo in den Medien als Muslime gezeigt werden, nie Muslime. Das sind Darwinisten eigentlich, ne? Die ihre eigene Religion erfunden haben und nach ihren eigenen Regeln leben und nicht nach den Regeln Allahs, also nicht nach dem Koran.
Also ein wahrer Muslim nimmt Abstand von jeglicher Aggressivität und von jeglicher Gewaltaktion. In verschiedenen Passagen im Koran wird das ja auch detailliert erklärt. Damit kommen wir zu dem Thema, wie sollte sich ein moderner Muslim in der Gesellschaft verhalten? Also wenn wir den Koran aufrichtig analysieren, dann sehen wir, ein Muslim ist ein moderner Mensch, ein gebildeter Mensch, steht in der demokratischen Grundordnung, ist für die Meinungsfreiheit, ist dafür, dass andere Menschen, egal welche Religion, egal ob die jetzt Christ sind oder Atheist sind, dass man die mit Respekt begegnet. Im Gegenteil, unser Prophet hat zum Beispiel die Christen in bester Form behandelt. Er hat zum Beispiel, wenn Christen ihn besucht haben, hat er sein Gewand ausgezogen und den sozusagen zum Sitzen ausgelegt. Und auch im Koran steht ja, ich nehme Zuflucht bei Allah, behandelt sie in bester Form. Er spricht mit denen in bester Form. Und wir können daraus sehen, dass ein Moslem ein friedfertiger Mensch ist und jederzeit seine Mitmenschen schützt und ihn in der Gesellschaft einen Mehrwert bringt. Also es gibt natürlich in der islamischen Welt Menschen, die versuchen, eben durch irgendwelche Gewaltaktionen das als Islam darzustellen. Aber das sind eigentlich sehr unwissende Menschen, die genauer gesagt nicht so viel Information über den Islam haben und sich lenken lassen.
Genau. Und im Koran werden sie so beschrieben, ich nehme Zuflucht bei Allah, manche Menschen sprechen wohl, wir glauben an Allah und an den jüngsten Tag. Also die Attentäter sagen ja auch, wir sind Muslime, ne, und schreien solche Parolen, genau, ja. Parolen. Und da steht auch im Koran drin, dass sie sagen werden, dass sie an Allah glauben werden. Und dann steht hier noch, doch sie sind keine Gläubigen. Betrügen wollen sie Allah und die Gläubigen, doch sie betrügen nur sich selber und wissen es nicht. Ihre Herzen sind krank und Allah mehrt ihre Krankheit und für sie ist schwere Strafe für ihre Lügen bestimmt. Spricht man zu ihnen, stiftet kein Unheil auf Erde, so sagen sie, wir sind ja die Rechtschaffenen. Ist es aber nicht so. Also Allah sagt, dass da Menschen geben wird, die behaupten werden, dass sie Gläubige sind, aber sie nur, also die Leute, also dass das nur Lügen sind und sie wollen nur Unheil auf der Erde stiften. Ja. Also das sehen wir im Koran und wer den Koran liest, wird auch erkennen, dass das eigentlich keine Muslime sind, sondern einfach nur Lügner, die später dann, wenn sie nicht aufhören mit diesen Attentaten, von Allah bestraft werden.
Im Koran wird ja öfters darauf bezogen. Es steht ja, da ist ja auch ein Eid, wo gesagt wird, ich nehme zum Flug bei Allah, die im Namen Allahs lügen.
Genau.
Ja, die irgendwelche Verbote aufbringen, also Verbote und das, was verboten ist, ist im Koran zum Beispiel klar gegliedert. Ja? Dass da jetzt irgendwelche Fanatiker rauskommen und sagen, Bilder sind verboten, Musik ist verboten und der Muslim sollte sich so und so kleiden, das ist nicht gegeben. Also jeder kann sich natürlich nach seiner eigenen Tradition im jeweiligen Land so kleiden, wie es will. Und man hat sozusagen die komplette Freiheit, wie man sich anzieht. Es gibt sowieso keinen Druck und Zwang im Islam, das wird ja auch im Ayat gesagt. Also kurz gesagt, jegliche Art von Gewalt, Extremität, Unterdrückung, Nichtrespektierung von anderen Menschen hat mit Islam nichts zu tun. Aber das wird leider im Namen des Islams gemacht. Aber eigentlich jeder intelligente Mensch, der das analysieren kann, merkt, dass das eigentlich keine Moslems sind. Im Gegenteil, im Koran, wie du das auch gerade gesagt hast, wenn ein unschuldiger Mensch umgebracht wird, ist es so, wie wenn man die ganze Menschheit, also muss man überlegen, die ganze Menschheit umgebracht hat. Also, und das wird als ein riesengroßer Gräueltat gesehen von Allah. Also kann man eigentlich sagen, dass die Menschen entweder diese Informationen nicht haben oder bewusst diese Handlungen machen und eigentlich was andere Ziele haben. Ja? Und teilweise, wenn man jetzt zum Beispiel gewisse Länder anschaut, man sieht das, dass sie eigentlich eine materialistische Ausbildung haben, beziehungsweise die haben eben ein Leben geführt, wo sie der Meinung sind, das Leben ist ein Kampf. Ja, das wird natürlich abgeleitet von der Evolutionstheorie. Jetzt fragen manche Zuschauer, wie ist die Brücke zu schlagen zwischen Evolution und dass man sagt, die Terroristen sind auch Menschen, die dazu gehören. Also nicht jeder, der die Evolutionstheorie verteidigt, ist gleich ein Terrorist, das wird nicht gesagt. Aber die Basis von Terroristen wird von dieser Theorie direkt oder indirekt abgeleitet. Wenn man jetzt zum Beispiel die Diktatoren anschaut, ja, in der Vergangenheit, sei es jetzt Saddam Hussein, sei es jetzt Diktatoren in China, sei es aber auch jetzt in der NS-Zeit Hitler, dann sieht man, dass die eben die Evolutionstheorie als ein Teil ihrer Politik benutzt haben. Hitler hat zum Beispiel verschiedene Programme aufgelegt, ja, arische Rasse etc., Eugenikprogramm, ja, die Ausradierung, der hatte ja das Ziel, die jüdischen Menschen auszuradieren. All diese Beweggründe kamen ja von der Evolutionstheorie. Ja. Wenn man den Menschen dauernd erzählt, dass das Leben ein Kampf ist, dann entsteht eine Ellenbogengesellschaft und man möchte eben der Stärkere sein, sozusagen in der Gesellschaft. Und all diese Facetten haben mit Islam nichts zu tun. Und das wollen wir eigentlich, diese Bandbreite wollen wir eigentlich unseren Zuschauern zeigen, dass ein Mensch, der dauernd damit erzogen wird, irgendwann natürlich auf die Idee kommt, dass irgendwelche Handlungen zu machen, wo er nur seinen persönlichen Nutzen daraus ziehen kann. Ja? Sei es jetzt egal, welche ideologische Herkunft er kommt, ob er jetzt sich als Moslem sieht oder als ein Kommunist sieht oder als ein anderer sieht. Ja? Die Theorie an sich ist eine, wenn man das genau nimmt, eine sehr gefährliche Theorie und eine unterdrückende Theorie. Also wenn man das Buch von Darwin liest, da wird zum Beispiel eine Frau verglichen wie mit einem Schoßhund. Also wie mit einem Hund wird eine Frau verglichen. Und das ist ziemlich ja, unterdrückerisch. Egal wie man das erklärt, das kann man nicht erklären. Aber auch andere Nationen werden sehr negativ dargestellt von Darwin. Zum Beispiel sagt er, die Afrikaner wären in der Evolution eine niedrig entwickelte Version als jetzt der Europäer. Damit sagt er indirekt, die Europäer sind die höhere, Rasse, Ethnie etc. Und daher ist eigentlich diese Theorie bzw. die Ableitung dieser Theorie sehr gefährlich. Wir haben das ja auch Sozialdarwinismus zum Beispiel, ja, was in der NS-Zeit auch ausgeübt worden ist. Dann fragt man sich ja, wenn es diese Theorie nicht Akzeptanz finden würde, dann würde man auch daraus keine Sachen ableiten. Wenn man jetzt zum Beispiel die Diktatoren in Russland auch anschaut, also ehemalige Sowjetunion, dann sieht man auch, dass die Basis von dieser Theorie entstand. Und daher sagen wir, okay, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt Länder anschaut, die diktatorisch handeln, dann ist das ja genau gesagt eine Staatsterror, was die ihren Bürger antun. Ein Staatsterror. Und somit kann man schon sagen, dann kann man Terrorismus mit Darwinismus schon zusammenbringen in der Hinsicht. Und jegliche Art von Terrorismus ist in Islam natürlich verboten. Und wir sagen, all diejenigen, die sich als Moslem bezeichnen und gleichzeitig Terrorismus ausüben, können nur materialistische Werte haben und nicht immaterielle Werte haben, wie zum Beispiel Liebe, Zuneigung, dass man sich gegenseitig respektiert, dass man sich schützt, dass man im Frieden leben möchte. Ja? Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man seine Meinung kundtun kann, aber jegliche Art von Aggression ist definitiv in Islam verboten. Und das müsste eigentlich jeder auch sofort verstehen, ohne das irgendwie polemisch anders darzustellen.
Genau, die Fanatiker versuchen ja, wie du auch schon gesagt hast, die Kunst, die Musik, die alles, was schön ist, eigentlich was alles das der Mensch mag, versuchen sie zu verbieten und versuchen ein elendes Leben als Religion darzuzeigen. Dazu sagt auch, also wird im Koran erwähnt, ich nehme Zuflucht bei Allah, ihr, die ihr glaubt, verbietet nicht die guten Dinge, die Allah euch erlaubt hat und übertretet nicht. Siehe, Allah liebt nicht die Übertreter. Also die Übertreter sind hier die Fanatiker und Allah sagt, dass er sie nicht liebt, also das sind nicht die religiösen Menschen, sondern das sind die von Allah nicht geliebt werden. Also das ist keine Religion, sondern nur ein Aberglaube. Und der Islam ist also eine Religion der Liebe, Mitgefühl und Schönheit und Freude. Und auch Trauer gibt es zum Beispiel im Islam nicht. Also wenn wir sehen, dass es die von der Religion weit entfernt leben, gehen ja zu einem Psychologen oder sind immer depressiv, haben Depressionen, nehmen Tabletten, ne? Aber im Islam gibt es keine Trauer. Trauer ist sozusagen verboten. Also alles, was verboten ist im Islam, also im Koran, ist eigentlich nur für den Menschen. Alles, wenn er diese Verbote nämlich in seinem Leben auch umsetzt, dann hat er ein sehr gesundes Leben. Also alles, was ungesund ist sozusagen für den Körper, für den Menschen, für seine Seele, ist im Koran verboten. Mhm. Und das ist ja natürlich kein Erschweren, also erschwert nicht das Leben, ganz im Gegenteil, ja, erleichtert.
Vielleicht sollte man das kurz mal erläutern. Warum sollte man nicht trauern? Also ein Moslem glaubt erstmal an Schicksal. Er weiß ganz genau, dass alles von Allah kommt, sei es das Gute, sei es das Böse, der weiß, dass alles von Allah kommt. Und ein Mensch, der sein Schicksal nicht beugt und damit nicht zufrieden ist, wird traurig. Genau. Ja? Ein aufrichtiger Moslem sollte nicht traurig sein, weil er weiß, dass Allah dem in bester Form das Beste erschafft. Wird hier im Koran gesagt, wir nehmen Zuflucht bei Allah. Allah ist euch näher als euer Schlagader, wird hier gesagt. Daher wissen wir, dass Allah eigentlich den Menschen besser kennt als der Mensch sich selbst. Und der Mensch kann das vielleicht nicht so beurteilen und sagt, oh, da sind irgendwelche Sachen passiert und jetzt bin ich traurig. Aber Trauer führt dazu, dass man eben psychische Probleme hat, seelische Probleme hat, führt zu Depressionen, zu verschiedenen Krankheiten. Es gibt auch Langzeitstudien, es gibt viele Studien darüber, wenn ein Mensch längere Zeit traurig ist, dass das zu ernstzunehmenden Krankheiten führt. Und wir leben zum Beispiel jetzt in einer Gesellschaft, wo die Menschen eigentlich miteinander nicht sehr viel zu tun haben, die auch relativ traurig und einsam sind. Dabei sagt Allah, ihr sollt auf der Welt in Friede, Freude leben. Ihr sollt das Schöne genießen, ihr sollt Sinn für Ästhetik haben, für Schönheit haben und nicht in Grauen, in Traurigen oder in Feindseligkeit miteinander leben. Also wenn man das anschaut, die Menschen jemanden zu lieben, mit ihm gut auszukommen, ist eigentlich viel einfacher, als mit jemandem sich zu verfeinden bzw. zu hassen. Und wir sind jetzt in einer Zeit, wo allmählich diese Entwicklungen allmählich aufhören werden. Woher wissen wir das? Wir kennen von unseren Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, es gibt viele Hadithe, die eben aufzeigen, dass bestimmte Sachen in dieser Zeit, die passieren, dass die zu den Zeichen der Endzeit gehören. Und zum Beispiel, kurz gefasst, wir hatten letztes Jahrhundert hatten wir ein sehr schlimmes Jahrhundert. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Es gab sehr viele Kriege. Es gab sehr viel Morde. Und das wird zum Beispiel in den Hadithen aufgezeigt, auch Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Es gibt viele Entwicklungen, die eben in den Hadithen für dieses Jahrhundert erzählt werden. Und es wird gesagt, in diesem Jahrhundert, also wenn diese Sachen passieren, dann wird eine schöne Zeit starten und diese Zeit, da wird der ein Person auf die Welt auf der Welt sein, der dann die Menschen mit Liebe, Toleranz, mit Friedfertigkeit vorleben wird und die Menschen allmählich anfangen, sich gegenseitig zu respektieren, zu lieben. Und dieser Mensch wird sozusagen die Welt in eine friedliche Zeit führen. Dieser Mensch wird in den islamischen Quellen als der Mehdi dargestellt, als der Mehdi bezeichnet. Und inshallah, wir leben in der Zeit, wo Mehdi auf der Erde ist und allmählich die Zeit anbricht, wo eben schöne Sachen sich entwickeln und all diese grauen beziehungsweise aber auch falsche Ideologien oder falsche wissenschaftliche Sachen eben in der Vergangenheit bleiben werden. Also die Zukunft wird inshallah eine sehr schöne Zukunft sein, wo die Menschen miteinander gut leben, wo aber auch die wirtschaftliche Entwicklung, also wir sind zum Beispiel in Europa, ist das sehr klar zu sehen, die Wirtschaftskrise hat dazu geführt, dass manche Länder das nicht verkraften konnten und andere Länder helfen mussten. Aber wenn man mal die Art und Weise der Hilfe anschaut, dann sieht man, dass sie eigentlich das nicht gerne machen. Ja, wir machen das nicht gerne, das ist klar. Und normalerweise ist es aber so, dass laut, wenn man die guten Werte der Religion anschaut, sei es jetzt Christentum, sei es jetzt Islam, sei es jetzt Judentum, dass man sich gegenseitig helfen soll. Und diese guten Werte sollten allmählich in den Vordergrund gerückt werden, weil es sowieso nicht möglich ist, mit den alten Werten weiterzuleben. Wir sehen ja, was die Ergebnisse sind. Wir sehen ja auch, wie die Gesellschaften eben welche Probleme die insgesamt haben. Das heißt, ich will jetzt nicht Beispiel geben, welches Länder, aber das ist ja bekannt, welche Länder Schwierigkeiten haben in Europa.
Genau, und die Welt wird den Islam nicht akzeptieren, bis eine Gesellschaft mit Qualität da sein wird. Also ein Islammodell, in der Demokratie herrscht, in der Meinungsfreiheit, schöne Architektur, Kunst und schöne Musik, also schöne Gesichter, lachende Gesichter, kein Hass, kein Zorn, nur mit Liebe. Also bis so ein Modell, also welches eigentlich im Koran beschrieben wird, nicht gelebt wird von den Muslimen, wird die Welt auch den Islam nicht akzeptieren. Aber all diese Schönheiten gibt es im System vom Mehdi und dadurch wird auch der Islam bald die Welt herrschen. Also der Islam, der Demokratie hat auch zu den Ungläubigen, also da hat jeder seine Freiheit und da wird niemand gezwungen irgendwie, also auch zum Glauben oder auch irgendwas, da hat jeder seine Sicherheit, da wird dann Sicherheit herrschen und auch wie du schon gesagt hast, also so ein Modell wie zum Beispiel in Afghanistan oder in Iran, da wird die Welt wird so ein Modell niemals akzeptieren. So ein Islammodell, was auch im Koran eigentlich total widerspricht mit dem Koran, wird niemals akzeptieren. Nur ein Modell, die 1:1, also nach dem Koran gelebt wird und das wird der Mehdi al-Islam umsetzen. Also der wird kein neues Buch bringen, sondern nur den Koran nochmal ins Leben setzen, also umsetzen.
Und die Menschen auslegen.
Genau, richtig auslegen. Und wenn die Menschen, wenn die Muslime richtig nach dem Koran leben, werden sie bald sehen, dass auf der Welt all die Kriege aufhören werden und dass ein Reichtum auf der Welt herrschen wird. Und also die Kriege werden aufhören und überall wird Frieden herrschen.
Also wenn man die Werte, wenn man jetzt, natürlich ist es so, wenn man jetzt die angeblichen Muslims anschaut oder die Länder genau anschaut, dann hat das nichts mit Islam zu tun. Aber diese Länder bzw. diese Menschen werden ja als das Stereotyp des Islams dargestellt. Und wir wollen in dieser Sendung sagen, der Islam ist nicht so, wie es gezeigt wird. Der Islam ist sehr modern, sehr demokratisch. Jegliche Art von Freiheit hat man, wenn man, solange man die Freiheiten der anderen nicht eingrenzt. Natürlich hat man als Moslem gewisse Verpflichtungen, aber es ist jetzt nicht eine Weltanschauung, wo Unterdrückung stattfindet oder wo verschiedene Gräueltaten stattfinden. Es ist eigentlich ein Modell, wo man gegenseitig sich hilft, wo man in Demokratie Freiheit hilft, wo Freiheit lebt und wo man auch anderen Menschen unterstützt. Also wenn man das richtig verstanden hat, dann dann wird es eine Zeit kommen, wo eben die Welt in Frieden leben wird. Und das wird eigentlich den Anfang dazu, die Erklärung dazu, wird Hazrat Mehdi zeigen. Und die Menschen werden das im Laufe der Zeit erkennen, wer das ist und was es macht. Inshallah. So, liebe Zuschauer, wir sind so allmählich zum Schluss gekommen. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag und freuen uns auf die nächste Sendung. Auf Wiedersehen.